Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu Kultur heute. Faust, also der von Goethe, ergibt sich der Magie. Nachdem er erst Schüler an der Nase herumgeführt hat, hat er gesehen, dass er nichts wissen kann. Das will ihm schier das Herz verbrennen. Auch Forschen ist bekanntlich vergeblich für ihn. Faust verschreibt sich aber nicht nur dem Teufel. Er ist ein ungeduldiger Typ. Er will alles sofort. Liebe, Geld, Bedeutung. Insofern ist Goethes Faust ein Drama auch der Übereilung. Der Übereilung in einer Zeit, in der alles ultra ist, wie Goethe einmal an Zelter geschrieben hat. Mit Oper fangen wir an. Denn in dieser Oper, um die es geht, erfährt sich der Mensch unter dem Zeitdiktat der industriellen Revolution als krisenhaft. Arrigo Boito, der weit mehr war als nur der Librettist von Giuseppe Verdi, hat seine einzige vollendete Oper an Goethes Drama angelehnt, nennt sie aber Mephistopheles. Die Macht des Bösen steht im Vordergrund. An der Oper Stuttgart kommt das zwar bildmächtig auf die Bühne, aber nicht als exzentrischer Rausch eines Einzelnen, sondern als Suche nach dem bedeutungsvollen Moment. Nie hatten die Menschen so viel Zeit wie heute und nie zuvor war die Erfahrung der Zeitknappheit größer. Elisabeth Richter über Arrigo Boitos Mephistopheles in Stuttgart.
Mephistopheles ist die Schlange im Garten Eden. Er ist der Geier, der von Prometheus Leber zehrt. So der Dichterkomponist Arrigo Boito im Prolog auf dem Theater über den Protagonisten seiner Faustoper. Alex Olé, Regisseur von Boitos Mephistopheles in Stuttgart, kehrt den Spieß ein wenig um. Im Prolog bedrängen ein paar gierige Engel oder Geier diesen Teufel und einer hackt ihm sein Herz aus der Brust. Das, so kann man verstehen, ist die Geburt des Bösen. Mephistopheles hat kein Herz und kann deswegen skrupellos seine Untaten begehen. Doch so einfach funktioniert das nicht. Anscheinend blieb ein bisschen Herz erhalten und wächst wie Prometheus Leber immer wieder nach. Singen die himmlischen Heerscharen sanfte Klänge von Liebe, zeigen Faust oder Margarita Tendenzen zum Rechtschaffenen, so löst dies nach Sicht von Alex Olé ungeheure Qualen in Mephistopheles herzloser Seele aus. Immer wieder hält er sich, begleitet von Stöhnen und anderen gequälten Lauten, die Ohren zu. Ein Psychopath, die Personifizierung der grausamen Wildheit des Bösen, soll der Titelheld von Boitos Oper sein, schreibt Olé im Programmheft. Der grandiose, alle Facetten des Diabolischen mit seinem dunkelmächtigen Timbre abbildende finnische Bassist Mika Kares entpuppt sich hier als Idealbesetzung. Nur manchmal wünschte man sich als Kontrast auch ein paar zurückgenommene Töne. Alex Olé lässt seinen Mephistopheles sowie Faust und Margarita weniger durch schauspielerische Feinheiten und Spannung wirken als durch das bildmächtige Bühnensetting von Alfons Flores. In einem giftgrün ausgeleuchteten Labor seziert Faust blutverschmiert Gliedmaßen mit vielen anderen an Tischen in Reih und Glied. Flux mutiert die Szene beim Osterfest zu einer in laszives Rot getauchten Striporgie. Später fungiert eine gigantische Treppengerüstkonstruktion als Gefängnis der Muttermörderin Margarita, die hoch oben per elektrischem Stuhl ins Jenseits befördert wird. Auf demselben Stuhl erwacht Margarita nur wenig später aus der Düsternis dann als antike Helena in grellem Blau und einer Art Varieté-Ambiente im Arkadien von Alex Olé. Für den Epilog kehrt das Giftgrün des Prologs zurück. Glücklich ist Faust weder mit Margarita noch Helena geworden. Ob seine Vision, Herrscher einer befreiten Welt zu werden, und sein von den Engeln verkündeter naher Tod ihn letztlich zum berühmten Augenblick, verweile doch, du bist so schön, hinreißen, lässt Alex Olé rätselhaft offen. Mephistopheles schneidet ihm jedenfalls plötzlich die Kehle durch. Von der auf Effekt setzenden Regie scheint sich Dirigent Daniele Caligari in der musikalischen Herangehensweise inspiriert gefühlt zu haben. Er setzte stark auf Boitos auf Überwältigung zielende Klanggewalten im Geiste Richard Wagners und nahm dabei auch ein stark überreiztes Forte des Staatsorchesters Stuttgart in Kauf. Boito war bekennender Wagnerianer, aber seine Partitur enthält bereits visionär auch den durchsichtigen Parlandoton Puccinis und ist gleichzeitig retrospektiv der Italianita etwa eines Giuseppe Verdi verbunden. Neben dem herausragenden Bassisten Mika Kares als Mephistophele punktete besonders Antonello Palombi als Faust mit seinem italienischen Tenortimbre, während der gewichtige Sopran von Olga Busujok das Hochdramatische der Margarita- und Helena-Partie eindrücklich abbildete. Das Auge ist fraglos von Alex Olés Bildwelten bei Boitos Mephistophele gebannt. Es bleibt auch Freiraum für eigene Assoziationen. Dennoch steht das Voyeuristische zu stark im Vordergrund. Es fehlen die ruhigen Reflexionsmomente. Das Böse wird greifbarer im Kontrast mit dem Bewusstsein des Guten als Widerpart.
Sagt Elisabeth Richter über Mephistophele von Arrigo Boito in der Oper in Stuttgart. Und von der Sing wechseln wir zur Sprechbühne. Er ist Schauspieler, Autor, Regisseur, um den es jetzt geht. In den Nullerjahren wurde man im europäischen Westen auf den Ungarn Arpad Schilling aufmerksam, als der mit seiner Theatergruppe Kreta Kör, Kreidekreis heißt das, auf Tournee war. Aber seine Gruppe war auch eine Produktionsplattform für Kunstprojekte, Sozialprojekte. Seit Regierungschef Viktor Orban Ungarn nationalkonservativ führt, ist der systemkritische Theatermann zum Staatsfeind erklärt worden. Autor Arpad Schilling lebt in Frankreich, inszeniert Opern in Deutschland, entwickelt theatrale Projekte, inszeniert Theaterstücke. In Dresden hat er nun ein Künstlerdrama in politisch korrekten Zeiten inszeniert. Es heißt Die Elbfuge. Und Eberhard Spreng sah das.
Kunst ist Krieg, den man gegen seine eigene Begrenztheit, gegen seine eigene Feigheit und Faulheit führt.
Das sagt der alte Komponist Martin Mulde bei der Probe zu einer Begrüßungsansprache, die er einer PR-Beraterin vorträgt. Sein Zentrum für neue Musik solle exklusiv werden, sagt er. Aber da unterbricht ihn die aus Rumänien emigrierte PR-Frau Lea. Nein, inklusiv müsse es sein. Beide sind Protagonisten in ehrgeizigen Projekten der Weltverbesserung. Martin will der Elbmetropole ein neues Kulturhaus verschaffen und Lea will ihre Karriere in Deutschland nutzen, um in Rumänien eine durch Edelmetallbergbau umweltzerstörte Region zu retten. Auf karger Bühne, auf der nichts weiter steht als ein alter Flügel, verschränkt Arpad Schilling zwei Geschichten in einem Stück. Die erste, weitaus ausführlichere, erzählt vom selbstverliebten Künstler, von dem dereinst wichtige Impulse für die Entwicklung der zeitgenössischen Musik ausgingen, der seit Jahren aber nichts Neues mehr komponiert hat. Erfolgreich hat er das Amsterdam-Ensemble geleitet, aber plötzlich wird gemunkelt, er habe seine Musiker unnötig gequält. Der Zuschauer denkt an die Diskussionen um den Führungsstil von Dirigent Daniel Barenboim, die Staatskapelle und die Angstdebatte. Auch der frühe Tod der jungen, hochtalentierten Pianistin Sophie Kamnitz wird mit Komponist Martin Mulde in Verbindung gebracht. Als seine Frau dann beim Blick in Kompositionsskizzen des vor Jahren verstorbenen Talents erkennt, dass der verehrte Gatte dereinst für seine berühmte Elbfuge aus den Noten der jungen Studentin massiv abgeschrieben hat, bricht Martins Welt zusammen. Die PR-Agentur schlägt derweil statt Martin Mulde eine iranische Nachwuchsdirigentin als künftige Chefin des zu errichtenden Kulturzentrums vor. Das wäre eine Idealbesetzung für den Kulturbetrieb einer diversen Gesellschaft. Ein Epochenwechsel deutet sich da an und weg mit dem alten weißen Mann. In diese deutsche Kulturparabel verschränkt sich das rumänische Umweltdrama. Für die fünf Akteure der Elbfuge funktioniert dies wie eine psychologische Spiegelung. Hier nun spielt der Martin Mulde-Darsteller Moritz Dürr einen milde, korrupten Bürgermeister. Der PR-Chef der rumänischen Immigrantin ist hier der idealistische Gutmensch Florin, der am liebsten den verseuchten Boden abtrüge, um eine Ökofarm zu errichten. Und hier ist die dereinst nach Deutschland emigrierte Bürgermeisterstochter Lea zwar immer zu hehren Hilfszusagen bereit, nicht aber ganz konkret einer alten Freundin bei der Ausreise zu helfen. Fünf Akteure, neun Figuren, zwei gesellschaftliche Sittenbilder, das Ganze in 80 Minuten. Da gerät so manches, was hier vom kleinen Dresdner Ensemble vorgeführt wird, zum Abziehbild, zur Allegorie modischer Verhaltensmuster. Und die Debatte um das neue Musikzentrum endet in einer Farce, in der Karikatur des Inklusions- und Gendersprechs der urbanen Eliten.
Musik ist Menschenrecht. Und deshalb ist es unser ganzes Streben, dass das Zentrum für neue Musik eine in jeder Hinsicht inklusive Institution wird. Wir werden im Orchester eine Frauenquote einführen. Wir werden Chöre für Einwanderer, für Autisten und Asexuelle anbieten.
Die PR hat gesiegt. Die von Martin Mulde nur noch behauptete alte Welt genialischer Künstler ist untergegangen. Der Kulturbetrieb ist inklusiv, aber dabei ist aus der Kunst Sozialarbeit geworden. Die Wertekorruption, der Verrat an der unbedingten Kunst, ist nicht mehr ein individuelles Vergehen, sondern eine gesellschaftliche Übereinkunft. Also wieder einmal eine modische Dystopie. In Arpad Schillings Elbfuge ist die Sprache floskelhaft, Figuren funktionieren als Programme. Die ehrgeizige Karrieristin mit Migrationshintergrund, das junge Talent, das am eigenen Ehrgeiz zerbricht, der egomanische Künstler, den die Inspiration verlassen hat. Alles das wäre Material für eine Komödie. Aber die ist Arpad Schillings Sache nicht. Er schwankt unentschieden zwischen dem hehren Ziel, den Menschen im psychologischen Scheitern an den eigenen Idealen zu zeigen und der grimmigen Satire einer Gesellschaft, die an der Summe ihrer Egos zerbricht.
Sagt Eberhard Spreng über Elbfuge von Arpad Schilling in Dresden. Und wir bleiben am Theater, aber wenden uns der jungen Generation zu. Denn 5 Tage lang war Hamburg Treffpunkt für den Regienachwuchs. Das Festival Körperstudio Junge Regie präsentiert die Vielfalt der Themen und Ästhetiken, mit denen sich die Theatergeneration der Zukunft auseinandersetzt. Eine Jurorin dieser Vorführung ist Dagmar Schlingmann. Sie ist Intendantin am Staatstheater Braunschweig. Laboratorium für neue Theaterformen, das hört sich ja gut und auch ein bisschen hochtrabend an, Frau Schlingmann. Gibt es denn für Studierende und Lehrende aus den Regiestudiengängen wirklich Arbeitsweisen, die ganz anders sind, neue Formen und Themen haben? Oder ist, vermute ich mal, am Ende alles dann doch nur noch Video?
Nein, also es ist nicht nur Video, es ist allerdings viel Video, also das muss man schon auch sagen. Aber das Video wird jetzt, würde ich mal sagen, immer auch in einem interaktiven Zusammenhang eingesetzt. Also nicht nur als, sag ich mal, Dekoration, sondern es ist immer auch im Spiel mit integriert. Also ich muss schon das bestätigen, es waren sehr viele unterschiedliche Formen, sogar extrem unterschiedliche Formen. Also bis zum Beispiel von einer Auseinandersetzung dann doch, die man jetzt fast schon, ich sag mal in Anführungszeichen, klassisch nennen kann. Drei Schwestern, eine Aufführung, die uns an der Jury auch sehr gut gefallen hat. Mit drei Schauspielerinnen von Tschechow, ja, also bis zu einer Solo-Performance, die eigentlich eher als Konzert zu bezeichnen wäre, von der Hochschule in Gießen. Also es waren sehr, sehr, sehr unterschiedliche Formen. Es ist auch das Thema des Festivals, würde ich sagen. Also oder sagen wir mal nicht des Festivals, sondern der Studierenden, die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, momentan, was für eine Form oder Art von Theater sie machen möchten. Und das war natürlich für uns als Juroren auch eine Herausforderung, weil wir natürlich trotzdem die einzelnen Vorstellungen bewerten mussten. Und wir haben eigentlich uns immer gefragt, was ist das Anliegen? Also warum machen die Regisseurinnen das, also oder die Kollektive? Also das gab es ja auch. Also es ist ja auch der Beruf des Regisseurs. Auch das wird hinterfragt. Was ist das Anliegen? Und was ist für uns davon tatsächlich sichtbar oder auch erlebbar? Und haben dann 3 Stücke nominiert, also 3 Aufführungen nominiert, die dann für den Preis sozusagen zur Auswahl standen.
Sie sagen es, der Hamburger Preis für junge Theaterregisseure des Körperstudios ist an Felix Krakow verliehen worden. Er habe mit dem Stück Peer Gynt nach Ibsen die Jury überzeugt, Sie offenbar auch. Warum? Das klingt ja erstmal nach einem Klassiker.
Ja, das war es nun ganz und gar nicht. Also es war eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Peer Gynt, aber es war ein Partizipationsprojekt mit Jugendlichen aus Düsseldorf, die wahnsinnig gut waren. Also die haben eine unglaubliche Power und Kraft entwickelt. Und es ist das Verdienst aber durchaus auch von dem Felix Krakauer, dass er das Projekt, sagen wir mal, gebündelt hat. Er hat so eine Art kollektive Autorenschaft, hat das Projekt. Also das heißt, die Texte stammen auch stark von den jungen Menschen. Aber er greift auch immer wieder auf das Original zurück. Und so war das ein ständiges Rein und Raus aus dem Stoff, ohne dass der Abend an sich zerfiel. Es hatte eine ganz, ganz hohe Energie der Abend und es ging immer wieder um die Lebenswelt der Jugendlichen und da eignete sich das Stück dann sogar, weil im Stück geht es ja auch um eine Selbstfindung, um sei du selbst, wird Peer Gynt ja auch gesagt und das spiegelte, wurde immer wieder gespiegelt in dieser diversen Gruppe, also schön zusammengesetzt auch, sehr modern, diese Gruppe, die sich eben auch mit ihrer Zukunft, mit ihrem Dasein, mit ihren Themen auseinandergesetzt hat.
Wir leben in MeToo, MeToo-Zeiten. Ist das ein Thema? Emanzipation, Gleichberechtigung, Übergriffigkeit, sexueller Missbrauch, die Diskussion um hierarchische Strukturen am Theater. Ist das ein Thema oder interessiert das die jungen Kollegen gar nicht?
Doch, das ist ein großes Thema. Also das interessiert die ungeheuerlich. Es kommt auch in vielen, vielen Aufführungen tatsächlich zumindest auch immer am Rande zum Ausdruck. In einer Aufführung, die wir auch nominiert haben, war das auch sehr scharf formuliert. Da war der Rahmen eine Auseinandersetzung mit Fassbinders Deutschland im Herbst. Also das war der Ausgang. Und von da aus ging es in so eine Art Politkabarett. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber es war auf sehr, sehr hohem Niveau. Wurden auch diese Themen dezidiert ausgesprochen, angesprochen. Dieser Abend hatte durchaus eine politische Schärfe auch und hat das Publikum auch so richtig in Atem gehalten, weil es hat einen auch geärgert teilweise und so. Es hat sich dann manchmal auch verloren, aber es kam auch immer wieder zurück zu wirklich auch sehr scharfen politischen Aussagen. Und bei diesem Abend, Leck mir die Wunden heißt der Abend, und es war auch ein Abend aus der Hamburger Akademie, war auch das Thema Machtmissbrauch auch an Schauspielschulen Thema. Kam dort auch zum Ausdruck. Aber ich weiß, dass es auch in diesen Begegnungen auch immer Thema war, immer.
Dagmar Schlingmann war das über den Regienachwuchs beim Hamburger Treffen der Körperstiftung Junge Regie. Es gärte schon ziemlich lange nach einer umstrittenen, per Internet verbreiteten Leseempfehlung für einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler, die den Beschluss des Bundestages gegen die BDS-Bewegung verurteilten, war die Kritik an Peter Schäfer, dem Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, so groß geworden, dass er am Wochenende zurücktrat. Die BDS-Bewegung ist immer wieder Anlass für Zerwürfnisse. Sie ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Der Zentralrat der Juden in Deutschland stellte sogar in Frage, ob die Bezeichnung jüdisch für das Museum überhaupt noch angemessen sei. Schäfer war also nach den heftigen Debatten der letzten Tage am Freitag von seinem Amt zurückgetreten. Der Direktor verteidigte seine letzte Ausstellung Welcome to Jerusalem. Sie habe keine anti-israelische oder pro-palästinensische Propaganda gemacht. Wir haben Mirjam Wenzel heute gefragt, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, was denn ganz besonders daran ist, ein jüdisches Museum in Deutschland zu leiten.
Also zunächst muss man sagen, dass jüdische Museen eine ganz andere Entstehungsgeschichte nach der Shoah in Deutschland haben als andere Museen. Die meisten jüdischen Museen sind nicht aus großen Sammlungen heraus erwachsen, die präsentiert werden müssen, sondern sie sind per se eigentlich politische Willensbekundungen, nämlich die Willensbekundung, dass man das wieder sichtbar machen will, was hier einst war, und das ist sozusagen das deutsch-jüdische Kulturerbe. Und das gilt es zu bewahren, zu erforschen und sichtbar zu machen. Das ist unser aller Forschungsauftrag und das verbindet die kleinen mit den großen Museen. Eben weil die Museen nicht aus einer großen Sammlung heraus entwachsen sind und weil wir alle mit Nachwirkungen des Holocaust zu tun haben, bewegen wir uns natürlich in einem hochsensiblen Feld. Diese Sensibilitäten haben ganz verschiedene Aspekte. Die beziehen sich auf der einen Seite auf das Verhältnis von nicht-jüdischen Deutschen zu jüdischen Deutschen heute. Die beziehen sich auf die Nachwirkungen des Holocaust, also auf die, sozusagen den Umgang der nicht-jüdischen Deutschen mit ihrer postnationalsozialistischen Gesellschaft und deren Präsenz oder deren Nachwirkungen. Sie beziehen sich natürlich auch auf die Bedeutung, so würde ich das vor allen Dingen formulieren, die für Jüdinnen und Juden der jüdische Staat Israel hat in ihrem Selbstverständnis heute. Und in diesem Feld liegen die größten und tiefsten. Die liegen aber auch etwa im Umgang mit den Provenienzen der eigenen Sammlung, weil relativ viel der Sammlungen an jüdischen Museen ist natürlich auch von den großen Raubzügen der Nationalsozialisten gezeichnet. Und auch damit gilt es, sensibel umzugehen, sprich mit der Frage, was gehört überhaupt an Sammlungsgütern in ein jüdisches Museum in Deutschland?
Frau Wenzel, wie gehen Sie mit heiklen Themen um, beispielsweise dem Thema Zionismus oder auch dem Thema Kritik an Israel?
Aus meiner Sicht ist Zionismus gar kein heikles Thema. Zionismus, historisch gesehen, ist eine Bewegung, die entstanden ist im 19. Jahrhundert in Reaktion auf das, was damals die Judenfrage hieß, also in Reaktion auf den Antisemitismus. Genau so thematisieren wir im Jüdischen Museum Frankfurt Zionismus, erstmal als eine Bewegung, die das Ziel hatte, eine sichere Heimstätte für Jüdinnen und Juden zu schaffen. Dieses Ziel war ursprünglich gar nicht darauf aus, einen eigenen jüdischen Staat zu schaffen. Das hat sich dann dorthin entwickelt. Und das ist sozusagen die historische Perspektive, in die man das rücken muss. Und in puncto Israel ist, denke ich, die Aufgabe von jüdischen Museen in Deutschland deutlich zu machen, welche Bedeutung Israel eigentlich für Jüdinnen und Juden heute hat, als ein Ort des Rückzugs, als ein möglicher Fluchtort, wenn das hier alles wieder schiefgehen sollte.
Frau Wenzel, wie frei sind Sie oder anders gefragt, wie sehr sind Ihnen die Hände gebunden?
Das ist sehr unterschiedlich an den verschiedenen jüdischen Museen. Das jüdische Museum, was ich leite, ist ein jüdisches Museum der Stadt Frankfurt, was als erstes jüdisches kommunales Museum nach der Shoah wieder eröffnet wurde. Andere jüdische Museen, etwa in München oder in Fürth, haben eine ähnliche Konstitution. Das jüdische Museum in Berlin ist eine bundesunmittelbare Stiftung, also eine Bundeseinrichtung. Das ist eine ganz andere Konstruktion. Da gibt es einen Stiftungsrat, von dem natürlich maßgeblich auch die politischen Setzungen ausgehen. In meinem Fall ist es so, dass ich Ideen für Ausstellungen entwickle, die bespreche ich mit der Kulturdezernentin und dann muss ich vor allen Dingen gewinnen, und zwar die Öffentlichkeit, natürlich die Journalisten. Ich muss auch Geldgeber dafür gewinnen und das ist dann meine Hauptaufgabe. Und ich muss natürlich einschätzen können, was ist die Relevanz eines Themas, wie politisch ist ein Thema, was tue ich, wenn ich als Leiterin eines jüdischen Museums heute mit eben diesem Thema an die Öffentlichkeit gehe.
Sagt Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Und die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt beginnt mit einer Nachricht über den Kunsthandel.
Ja, das britische Auktionshaus Sotheby's ist für 3,7 Milliarden Dollar verkauft worden, und zwar an den französisch-israelischen Milliardär Patrick Drahi, einem Telekom-Unternehmer. Drahi will das Unternehmen nach 31 Jahren an der Börse von den Kurszetteln nehmen. Sein Interesse am Auktionshaus, das vor knapp 300 Jahren gegründet wurde, könnte auch privater Natur sein, denn Drahi ist selbst Kunstsammler und langjähriger Kunde von Sotheby's. Sowohl Sotheby's als auch das Auktionshaus Christie's gehören nun französischen Unternehmern. Die Gedenkstätte Hohenschönhausen hat eine neue Leitung. Helge Heidmeier kommt von der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, die er seit 2008 geleitet hat. Im Herbst 2019 soll er nun die Leitung der Gedenkstätte Hohenschönhausen übernehmen, nachdem Hubertus Knabe 2018 dort nach Sexismusvorwürfen entlassen wurde. Heidmeier ist aus 26 Bewerbern ausgewählt worden, darunter 9 Frauen. Sein Vertrag gilt zunächst für 5 Jahre. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Leitung der Stiftung der Gedenkstätte. Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Senator Klaus Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrates, begrüßten die Wahl von Helge Heidmeier. Ab Juli 2019 ist der Versand von Büchern zu teuer. Das sagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und hat nun eine Beschwerde beim Bundeskartellamt eingereicht, die sich gegen die Deutsche Post richtet. Die erhöht ab dem 1. Juli ihre Preise und das, so der Börsenverein, verschlechtere die Wettbewerbsfähigkeit der kleineren und mittleren Buchhandlungen und Verlage. Gleichzeitig gewährt die Deutsche Post AG nämlich Amazon günstigere Versandkosten. Das komme einer Diskriminierung gleich, argumentiert der Börsenverein. Die Vielfalt des Buchmarktes sei gefährdet, zumal es schon 2018 eine Preiserhöhung gab und bei der erneuten Steigerung zusätzlich das Format für Büchersendungen verringert werde. Ein Drittel des Versandes müsse dann in Zukunft als Paket verschickt werden. Die Schauspielerin und Kunstsammlerin Gloria Vanderbilt ist tot. Vanderbilt stammte aus einer der reichsten Familien Amerikas und war außerdem als Designerin, Malerin und Autorin tätig. 4-mal war sie verheiratet, unter anderem mit dem Dirigenten Leopold Stokowski und dem Regisseur Sidney Lumet. Einer ihrer Söhne ist der Journalist und Fernsehmoderator Anderson Cooper. Gloria Vanderbilt starb nach längerer Krankheit im Alter von 95 Jahren.
Das war die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Mir bleibt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Bis hierhin war Michael Köhler am Mikrofon. Gleich die Nachrichten, ausführlich dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall Lübcke. Aber auch das Klima im Koalitionsausschuss wird doch dann Gegenstand der Betrachtung sein. Ihnen noch einmal wünscht einen guten Abend, Michael Köhler.